Willkommen beim Report Werkstatt Podcast. Mein Name ist Yilmaz Gülüm. In diesem Format wollen wir Ihnen jede Woche einen kleinen Einblick geben, wie wir hier im Report arbeiten. Also etwa, wie eine Geschichte entsteht, warum wir jemanden interviewen oder eben nicht, welche journalistischen Hintergründe ein Beitrag hat oder was es vielleicht sonst noch Interessantes aus der Redaktion zu erzählen gibt. Dieses Format versteht sich auch als journalistisches Projekt, das wir gerne gemeinsam mit Ihnen weiterentwickeln wollen. Also würden wir uns freuen, wenn Sie uns Anregungen, Kritik und Nachfragen schicken unter unserer E-Mail-Adresse report@orf.at. Wir nehmen diese Folge aufgrund der Pandemie aktuell nicht gemeinsam an einem Tisch im ORF-Zentrum auf, leider, sondern wir sitzen im Homeoffice durch ein Aufnahmeprogramm verbunden. Falls Sie sich fragen, warum der Ton vielleicht manchmal nicht ganz so perfekt klingt. Und für die heutige Ausgabe begrüße ich meine Kollegin Eva-Maria Kaiser. Grüß dich.
Ja, hallo.
Wir wollen heute über das Arbeiten unter Corona-Auflagen sprechen. Und eine Sache, die da immer wieder relevant für uns ist, sind Bilder aus den Intensivstationen. Kannst du aus deiner Erfahrung kurz erzählen, wie du da vorgehst, wenn du solche Aufnahmen brauchst und wie das derzeit abläuft?
Ja, das Problem mit Corona war ja, dass wir seit einem Jahr eigentlich über etwas berichten müssen, was wir nicht wirklich herzeigen können. Also in den ersten Monaten war es ja gar nicht möglich, irgendwelche Bilder von Intensivstationen zu bekommen. Und dann war es so, dass im November, Dezember, als die Fallzahlen hinaufgegangen sind, die Ärzte selber Interesse hatten, dass man aussieht, wie es auf Intensivstationen ausschaut. Und sie haben dann selber dort mit Handys gedreht und wir konnten das Material verwenden. Und ich selber hatte das Glück im Dezember, dass ich in Zams in Tirol gedreht habe. Und dort gibt es einen ziemlich coolen Primaten, Dr. Hasi-Beder. Der hatte auch Interesse daran zu zeigen, wie es dort ausschaut bei ihm auf der Intensivstation. Und ich durfte mit meinem Kamerateam dort hinein. Wir haben natürlich die ganzen Schutzanzüge getragen und Desinfektion. Aber es war eben wichtig genug, dass wir das herzeigen und deswegen konnte ich dort drehen. Und ich habe eigentlich gedacht, dass das jetzt genauso sein wird, weil die Fallzahlen in die Höhe schnellen, dass die Ärzteschaft Interesse daran haben wird zu zeigen, wie es bei ihnen ausschaut. Aber im Moment war es sehr, sehr schwierig, wirklich aktuelle Bilder zu bekommen.
In deinem Beitrag vergangene Woche hast du dann wieder aktuelle Aufnahmen gehabt. Das waren total eindrucksvolle, starke Bilder. Man hat aus der subjektiven Perspektive eines Patienten gesehen, wie das ist, im Spital zu liegen. Also aus der Sicht aus dem Bett quasi, die Beatmungsmaske, die Ärzte, das Pflegepersonal etc. Wie bist du zu diesen Aufnahmen gekommen?
Ja, eigentlich war das ursprünglich nur ein Notnagel. Also ich habe mit der Presseabteilung des Gesundheitsverbundes sehr, sehr lange diskutiert. Wir brauchen aktuelle Aufnahmen. Wir können nicht, wenn wir sagen, es wird wieder schlimm auf den Intensivstationen, Bilder von vor 3 Monaten herzeigen, das geht nicht. Aber dem Gesundheitsverbund war es einfach wichtig, wirklich ihre Intensivabteilungen abzuschotten, dass da ja nichts passieren kann und wollten auch nicht, dass die Ärzte dort mit dem Handy drehen. Die wollten irgendwie, keine Ahnung, hatten da besondere Sorge. Und dann war es eigentlich die Idee vom Professor Gustorf, der die Anästhesie und Intensivstation am Klinikum Otterkring leitet. Es war seine Idee, das Ganze mal aus der Sicht des Patienten zu zeigen. Und ich konnte es mir ursprünglich gar nicht vorstellen. Und dann hat er selber es mal probiert. Er hat gesagt, er legt sich in ein Bett und hält sich einfach das Handy vors Gesicht und filmt aus der Sicht des Patienten, wie die Ärzte ja, den Patienten behandeln. Und da hat er mal ein paar Sachen gezeigt und das war ziemlich eindrucksvoll, aber es war ein bisschen zu wenig. Und dann gab es dann von mir noch ein paar Regieanweisungen. Ich habe ihn auch gebeten, wirklich heftig zu atmen, so wie das eben seine Patienten machen, weil er sagt, die ringen um Luft und es ist wirklich furchtbar mit anzuschauen. Und er hat das dann mit seinen Kollegen noch einmal gemacht, also er auf dem Bett mit dem Handy vor dem Gesicht und die Ärzte kümmern sich um ihn, wie es halt wirklich in Realität auf der Intensivstation ausschaut. Und er hat heftig geatmet. Er hat mir auch gesagt, er hat früher viel gesungen, deswegen kann er gut atmen. Und gerade dieses Atmen, finde ich, hat das Ganze sehr eindrucksvoll gemacht. Und man kann sagen, das ist natürlich, manche können sagen, das ist eben gestellt oder nicht echt. Aber da sieht man das gerade so eine Passage, dann die Realität fast besser abbildet, als wenn ein Kameramann einen Schwenk macht, weil man eben sieht, wie es dem Patienten geht, wenn er da im Bett liegt und an Covid-19 leidet.
Das hast du sicher jetzt auch schon oft gehört und naiv könnte man fragen, wozu denn der ganze Aufwand? Es gibt ja sicher im Archiv Aufnahmen von Intensivstationen. Ich höre das immer wieder bei Anfragen. Du hast das ja auch schon erwähnt. Wieso war es dir jetzt trotzdem wichtig, das aktuell herzuzeigen, was sich da gerade abspielt?
Ja, erstens mal haben wir vor allem im Magazinbereich und der Royal Report ganz besonders irgendwie das Selbstverständnis, wir wollen neue Sachen, aktuelle Sachen zeigen und nicht auf Archivmaterial zurückgreifen. Das macht die Zeit im Bild, die oft ganz schnell Sachen aufstellen muss. Und ich dachte mir, wenn man sagt, jetzt ist die Situation besonders prekär, muss man zeigen, wie es jetzt ist. Und deswegen war es mir eben wichtig, nicht mein Thema hatte auch gedreht, aber irgendwie sind wir als Reportredaktion, denke ich mal, schon stolz genug, dass wir sagen, wir wollen selber vor Ort sein und zeigen, wie es wirklich ausschaut.
Und ein Punkt, den du auch schon angesprochen hast, vielleicht können wir darüber noch ein bisschen ausführlicher reden. Bei den Aufnahmen waren jetzt keine, authentischen Aufnahmen in dem Sinne, dass da jetzt wirklich ein Patient lag, sondern die wurden für uns gemacht. Das haben wir dann auch in unserer Nachbesprechung nach der Sendung kurz diskutiert, ob es da besser gewesen wäre, gestellte Szene drüber zu schreiben oder sonst wie transparent zu machen, dass das quasi so ist, dass das für uns produziert worden ist. Und du hast dich dann aber im Schnitt als Beitragsgestalterin dagegen entschieden. Was waren da so deine Überlegungen dahinter?
Naja, wir haben das ausführlich diskutiert, der Kollege Martin Pusch, mit dem ich den Beitrag gemeinsam gemacht habe, und auch der Cutter. Und wir haben überlegt, soll man es hinschreiben oder nicht? Aber dann war die Überlegung, wenn man gestellte Szene hinschreibt, dann denken die Leute natürlich nach, aha, gestellt, ist das echt, wie gestellt, ist das authentisch oder nicht? Und dann denken die Leute mehr über diesen Begriff gestellte Szene nach, als auf den Text zu hören, der aus dem Off kommt und der eigentlich die Bilder erklären soll. Man hätte sicherlich auch anders entscheiden können. Wir haben uns dazu entschlossen und ich glaube, man kann damit leben, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass wir uns da jetzt den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass wir etwas als authentisch hingestellt haben, was nicht authentisch war, weil es eigentlich klar ist, dass ein Patient, der da um sein Leben kämpft, dann nicht das Handy in der Hand halten kann. Das, glaube ich, hat sich von selbst erschlossen.
Richtig, genau. Also es sind die Bilder nicht direkt natürlich am Krankenbett eines echten Patienten gemacht worden, aber das würde man wahrscheinlich auch nicht erwarten. Aber in etwa so schaut das aus, wenn man dort liegt, und in dem Sinne ist es auch authentisch, nur eben wurde es speziell für uns gemacht.
Jedenfalls hat es auch der Professor Gustav so gesagt, dass es ganz genau so ist und er es so tagtäglich auf der Intensivstation erlebt.
Und dann noch kurz zu deiner aktuellen Geschichte, die wir ja gemeinsam machen. Da schaust du dir unter anderem zwei Bereiche an, die von den aktuellen Verschärfungen im Osten Österreichs unterschiedlich betroffen sind. Kannst du das kurz erzählen? Was ist da denn Zugang diese Woche?
Naja, wir wollen einerseits den Kulturbereich abdecken, der besonders arm ist. Kinos, Theater, Oper, die haben ja seit Monaten geschlossen. Die Museen haben seit kurzem geöffnet und müssen jetzt aber wieder in diesen Osterlockdown. Da gab es auch schon sehr kritische Stellungnahmen dazu, vor allem vor dem Hintergrund, weil die Kirchen ja geöffnet sein dürfen und die dürfen ihre Ostergottesdienste abhalten. Ich persönlich halte es auch für gerechtfertigt. Das hat mit Religionsfreiheit zu tun, mit dem Staatsgrundgesetz Nummer 15. Also das ist schon ganz gerechtfertigt. Aber wir schauen uns an, sind diese kritischen Stellungnahmen nicht doch berechtigt? Und wie hält es dann die Kirche mit diesem Osterlockdown? Die Kirchen haben ja selber schon, und Religionsgemeinschaften, sehr scharfe Sicherheitsbestimmungen. Wie können die noch schärfer sein, damit da ja keine Clusterbildung in einem Gottesdienst in einer Kirche passiert?
Ja, vielen Dank, Eva-Maria. Unseren aktuellen Beitrag gibt es dann, wie gewohnt, am Dienstag ab 21.05 Uhr auf ORF2 zu sehen.
Ja, danke schön, und wir sehen uns dann ja am Dienstag im Schnitt. Baba.
Und ich bespreche jetzt noch eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, zuletzt zum Beispiel auch auf Twitter. Nämlich, wie halten wir es im Report mit der Frauenquote in unseren Beiträgen? Und wieso kommen oft mehr Männer als Frauen zu Wort? Dazu muss ich vorweg sagen, dass im ORF gerade die 50-50-Challenge läuft, in der für die teilnehmenden Sendungen das Verhältnis zwischen Männern und Frauen erhoben wird. Da geht es einerseits um Studiogäste und andererseits um Interviewpartner in den Geschichten. Nicht gezählt werden unumgängliche Funktionsträger und Innen, sprich zum Beispiel Politiker. Das ist für uns im Report besonders relevant, weil wir ja zum Beispiel eine Ministerin nicht deshalb interviewen, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie dieses Amt hat. Die Challenge läuft noch, der Report ist seit Jänner dabei und derzeit haben wir eine Aufteilung von 58% Männern zu 42% Frauen in der gesamten Sendung. Also von 50-50 sind wir noch ein Stück weit weg und da möchte ich aus dem Arbeitsalltag ein paar Gründe besprechen, was da die Schwierigkeiten sind und wieso das so ist. Einer der häufigsten Gründe, der quer durch die Medienbranche gilt, nicht nur im Report, ist Zeitdruck und dass man dazu neigt, jene Expertinnen und Experten anzurufen, von denen man weiß, dass sie einerseits gut reden können, aber vor allem auch gut erreichbar sind und die unkompliziert und gerne zusagen. Das ist aber natürlich auch eine bisschen unbefriedigende Erklärung, weil wenn es hier ein strukturelles Problem gibt, und das gibt's, dann darf man es sich nicht so leicht machen und muss auch etwas dagegen tun. Ich habe vor ein paar Wochen für eine Corona-Geschichte zum Beispiel versucht, neue Expertinnen zu finden, die noch nicht überall präsent in allen Medien waren. Und da habe ich geschaut, wer in der Taskforce des Gesundheitsministeriums eigentlich alle drinnen sitzt und bin auf ein paar Frauen gestoßen, die in höchstem Maße qualifiziert sind, die mir aber medial noch nicht so untergekommen sind. Die erste Frau, eine Medizinerin, hat abgesagt, weil sie meinte, ihr Beruf sei derzeit so zeitintensiv, sie habe einfach keine Zeit für Interviews. Das ist etwas, das mir öfter auffällt. Männer nehmen sich die Zeit für Öffentlichkeitsarbeit, für die Kommunikation nach außen. Und Frauen, zumindest nach meiner Erfahrung, drängen seltener von sich aus in die Medienöffentlichkeit. Eine andere Frau, die ich angefragt habe, eine Ärztin, meinte, sie würde zwar ein Interview geben, aber ausschließlich zu ihrem ganz genau abgesteckten Kerngebiet und nicht über alle möglichen Fragen von Öffnung, Schließung, Impfung und so weiter. Auch das kommt mir immer wieder unter. Salopp gesagt, gibt es unter männlichen Experten auch die, die schon zusagen, noch bevor sie das konkrete Thema überhaupt wissen. Und Frauen wägen öfter ganz genau ab, ob sie wirklich die beste Expertin zu den jeweiligen Fragen sind und achten auch viel mehr darauf, dass sich ihre wissenschaftliche Expertise und Meinung nicht vermischen. Das ist grundsätzlich natürlich der seriösere und bessere Zugang, aber für Medien führt das dann oft dazu, dass eben Frauen absagen und Männer zusagen. Und wenn die Zeit knapp wird, dann freut man sich über jeden Experten, der einfach zusagt. Ein anderes Beispiel, wir haben kürzlich für eine Geschichte recherchiert und haben gesehen, dass es in Österreich eine anerkannte Expertin für Aerosole gibt. Ich habe mich dann gefragt, warum sie nicht schon längst berühmt ist. Schließlich redet gefühlt jeden Tag im Fernsehen jemand über Corona und die Ansteckung über Aerosole. Anruf, Interviewanfrage und auch sie war zuerst zögerlich, weil sie zwar über Aerosole und wie sie sich in der Raumluft verhalten und verbreiten wahnsinnig viel weiß, aber sie hat auch gesagt, sie ist keine Virologin und zu Corona will sie daher eigentlich nichts sagen. Sie hat dann zwar ein Interview gegeben, da ging es um die Gastroöffnung und die Problematik um Innenräume und es war absolut spannend und wir waren wirklich froh, dass wir sie hatten, weil es den Beitrag wirklich bereichert hat. Mein Tipp an Frauen, die von Medien für Interviews angefragt werden, ist daher zusagen, einfach zusagen. Männer können es auch nicht besser, beziehungsweise wissen oft auch nicht mehr und für einen, jetzt wiederum salopp gesagt, 20 bis 30 Sekunden O-Ton, der dann verwendet wird, reicht es aber mit Leichtigkeit ganz sicher. Andererseits muss man sagen, für uns Medien gilt sicher diesen Punkt mitzubedenken, da das Problembewusstsein zu schärfen und auch sozusagen aufrecht zu halten, ob es jetzt eine Challenge gibt oder nicht, das sozusagen einfach in den Arbeitsalltag zu integrieren und sich immer wieder daran zu erinnern, dass man nicht immer nur die anruft, von denen man weiß, dass sie höchstwahrscheinlich zusagen werden.
So, das war es von der Reportwerkstatt für heute. Ich freue mich, wenn Sie uns Ihre Kritik, Anregungen oder Fragen schicken unter report@orf.at. Manche dieser Fragen wollen wir in den kommenden Folgen hier besprechen. Natürlich freuen wir uns auch über Lob oder wenn Sie den Report-Podcast weiterempfehlen und sich unsere Sendung anschauen. Morgen Dienstag um 21.05 Uhr auf ORF 2 sind Susanne Schnabel und wir wieder für Sie im Einsatz. Bis zum nächsten Mal in der Report-Werkstatt.